SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Wolfram König ist der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Er hat dieses Amt seit 5 Jahren inne. Heute Vormittag ist er bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Herr König, ich habe Sie vorhin gerade als Deutschlands obersten Atommüllentsorger bezeichnet. Fühlen Sie sich damit treffend charakterisiert?
Ach, ich nehme das hin, wie vieles andere auch. Aber was ich nicht hinnehme, ist, dass ich sozusagen ein weiteres Gorleben suche. Darum geht es eben gerade nicht, sondern es geht darum, aus den Fehlern mit Gorleben, die wir gemacht haben, zu lernen.
Darf ich mich selbst korrigieren? Ich meinte damit nicht, dass man die Fehler, die man bei Gorleben gemacht hat, wiederholt, sondern Gorleben als Synonym für einen Endlagerstandort.
Ja, das ist richtig. Aber mit Gorleben sind eben Auseinandersetzungen verbunden, die wir gerade nicht wiederholen wollen.
Klar.
Dass nämlich keine Bürgerbeteiligung stattgefunden hat im ausreichenden Maß, dass nicht allein wissenschaftliche Grundlagen für politische Entscheidungen offenbar gedient haben und dass man eben einen Standort ausgewählt hat, ohne wirklich vorher zu sagen, was man sucht und welche Alternativen es dafür gäbe.
Und gesellschaftliche Wunden damals auch geschlagen wurden, die bis heute nachwirken?
Auf jeden Fall. Eine ganze Generation ist geprägt worden durch diese Auseinandersetzung, die natürlich auch nicht nur um die Entsorgungsfrage ging, sondern über das Pro und Contra der Nutzung der Atomenergie mit all den Risiken, die damit verbunden sind. Also es hat ja eine ganze politische Gesellschaft bewegt, und daraus sind die Konsequenzen gezogen worden. Wir steigen aus.
Waren Sie damals Partei? Waren Sie mit dabei in Gorleben,
als
Sie
jung waren? Ja, das hat mich sozialisiert, wie es so schön heißt. Schon als Schüler in Schleswig-Holstein damals, in Lübeck bin ich groß geworden, war natürlich für uns die Frage Brockdorf, der Punkt, das Kraftwerk, nachdem Wühl ja hier in Baden-Württemberg schon Signale gesetzt hatte, der Widerstand dagegen, ging die Auseinandersetzung um Brockdorf. Während ich, sag mal, kurz zuvor noch als Schüler sehr fasziniert war von der Technik. Also ich bin als sozusagen junger Schüler, haben wir den Bau von Krümmel besucht und ich war sehr begeistert davon. Und erst nach und nach kam dann eigentlich das Bewusstsein, welche Risiken und Folgen damit verbunden sind
mit
der Technologie.
Was konkret hat Sie damals umdenken lassen?
Na, es waren mehrere Dinge. Einmal war es die Frage natürlich der ganzen Risiken, die damit verbunden waren und sind. Da gab es ja die ersten großen Studien drüber, über die Risiken, die damit verbunden sind mit der Atomkraftnutzung. Es war die Euphorie einer Gesellschaft, alles ist machbar. Es gibt eigentlich keine Schranken. Mhm. Technisch können wir uns alles leisten. Es ist die ungeklärte Entsorgungsfrage gewesen von Anfang an. Aber ganz entscheidend war auch, dass eigentlich der Einstieg in diese Technologie eine zutiefst undemokratische ist, weil sie eben nicht rückgängig gemacht werden kann. Und auf der anderen Seite dieser Medaille des Nutzens immer auch die Frage ist, wie weit kann es militärisch genutzt werden? Also diese zwei Seiten sind eigentlich, und das sieht man weltweit, immer ein Thema, die zusammen gedacht werden müssen.
Dass Sie ein Atomkraftgegner waren und möglicherweise bis heute sind, hat das Ihren Job erleichtert oder erschwert?
Beides. Es geht mir nicht um die Gegnerschaft, sondern es geht darum, dass wir eine Verantwortung haben, Lösungen zu präsentieren. Das eine ist, auszusteigen aus dieser Technologie. Aber das Kapitel, was wir noch zu schreiben haben, ist die sichere Entsorgung. Erst dann, wenn wirklich der Atommüll sicher in einem Endlager liegt, können wir wirklich sagen, wir sind ausgestiegen. Und das ist eine enorme Herausforderung. Und das vor einem Hintergrund, dass eigentlich keiner mehr damit Geld verdienen kann. Bislang war sozusagen das treibende Moment auch immer die Nutzung der Atomenergie, der Weiterbetrieb von den Kraftwerken. Aber was wir jetzt vor uns haben, ist eine lange Strecke, wo es eigentlich nur noch um Lasten geht, um Altlasten. Und wir sehen ja in der gesellschaftlichen Debatte, dieses Thema ist eigentlich abgehakt.
Und für die Politik noch dazu kommt, dass das ein Thema ist, mit dem man Wahlen garantiert nicht gewinnen kann. Sie sehen das anders. Warum?
Derzeit ist es so, dass es eher ein Thema ist, was man mit spitzen Fingern anfasst. Aber ich glaube, es ist ein Teil unserer Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Verantwortung, die damit verbunden ist, wenn man den politischen Auftrag bekommt, die Sicherheit für uns alle zu gewährleisten, dass man sich dem stellen muss und dass es nicht mehr als ein Verliererthema kommuniziert wird, sondern als eine Möglichkeit, auch sich damit zu profilieren, nämlich deutlich zu machen, ich stehe zu meiner Verantwortung und ich treffe Entscheidungen. Und wir erleben ja immer wieder, dass Politikerinnen und Politiker, die in der Lage sind, das zu transportieren, auch unangenehme Fragestellungen mit einer klaren Botschaft zu versehen. Ich stehe dafür ein, dass das Interesse aller gewahrt wird, dass die durchaus damit auch gewinnen können.
Wenn das verbunden ist mit einer persönlichen Glaubwürdigkeit.
Genau, das ist ganz entscheidend. Es darf nicht zu einem Spielball werden und zu einem allein Bekundung, dass man dafür einsteht, sondern es ist ja ein Thema, was erst in der Zukunft entschieden wird. Also wir haben ja eine lange Phase vor uns, wo immer wieder Politikerinnen und Politiker gefordert sind, sich dazu zu bekennen. Ja. Und das wird natürlich immer schwieriger, je konkreter der Standort wird.
Wobei der Urfehler oder die Ursünde etwas eigentlich ganz anderes war, wie man eine Technologie global implantieren konnte, ohne die elementare Frage geklärt zu haben, wohin mit diesem hochgiftigen Müll.
Ja, es ging um die Teilhabe in der Atom-Community. In den 50er Jahren, der Atomminister Franz Josef Strauß hat das massiv betrieben, übrigens gegen die Energieversorgungsunternehmen damals. Es war sozusagen ein politischer Wunsch, eben eine Teilhabe zu haben, wieder in dieser Gemeinschaft derjenigen, die über diese Technologien verfügen. Und ich denke, die Entsorgungsfrage wurde immer unterschätzt. Sie ist immer kleingeredet worden, weil man eben den Betrieb der Anlagen gesehen hat. Und der Fortschritt in der Entsorgung für schwach- und mittelradioaktive Abfälle, wie auch für hochradioaktive insbesondere, hat eben nicht Schritt gehalten. Und man hat einfach weitergemacht und hat auf andere Techniken gesetzt, wie zum Beispiel die Wiederaufarbeitung in jetzt Frankreich und in Großbritannien. Die Folge ist, dass die Abfälle jetzt zeitversetzt Jahrzehnte später zurückkommen.
Gilt das jetzt, was Sie gerade geschildert haben, nur für Deutschland oder andere westliche Länder oder global? Oder sehen Sie irgendwo auch ein Land, das in dieser Denke, was machen wir mit diesem atomaren Müll, weiter ist?
Also wir sind in Deutschland schon, glaube ich, geprägt durch unsere Geschichte, durch die sozusagen Bewegung gegen die Wiederaufrüstung beginnend, dann natürlich die Anti-AKW-Bewegung als eine auch Protestbewegung gegen die alte Generation, die ja häufig noch mit ganz anderen Wertehaltungen unterwegs waren. Das ist schon eine Besonderheit, auch in Europa schon. Andere Länder sind da entspannter. Also zum Beispiel in Finnland hat sich eine Region bewerben können, um einen Standort für ein Endlager. Und das steht kurz vor der Realisierung.
Die kriegen dann im Gegenzug auch bestimmte Vorteile finanzieller Art?
Natürlich sind damit sozusagen ganz gewisse Entwicklungsschübe auch verbunden. Also wenn ein Endlager gebaut wird, dann ist nicht nur eine technische Anlage dort, sondern es geht um Forschungseinrichtungen, es geht um Infrastruktur. Auch in unserem Gesetz, was jetzt verabschiedet worden ist, geht es dann um Möglichkeiten der Regionalentwicklung. Also wie kann man sozusagen Impulse geben, die eine Chance auch mit transportiert und nicht nur sozusagen die Last, die mit so einer Anlage verbunden sein können.
Die konkrete Suche nach einem Endlager, und die sich schon sehr lange beschäftigt, wobei sie eigentlich aus einer ganz anderen Ecke beruflich kommen, nämlich aus der Ecke Architektur und Stadtentwicklung.
Ja, das ist meine formale Ausbildung, aber da habe ich nochmal gelernt, worauf es ankommt. Es geht nicht darum, dass man das beste Wissen hat alleine, sondern dass man Menschen zusammenführt, die das Wissen haben. Und dann die bestmögliche Lösung dann auch daraus entstehen kann. Mhm. Das heißt, wir brauchen wirklich diese Interdisziplinarität. Also wir brauchen ganz unterschiedlichen Professionen, die Expertinnen und Experten, um mit solchen Problemen umgehen zu können. Ja. Und natürlich, es darf keine Rolle spielen, muss es heute auch nicht mehr, weil die Grundsatzfrage gelöst ist, ob man für oder gegen Atomenergie war oder ist. Und es geht jetzt darum, das zu lösen, was vor uns liegt, nämlich wie können wir die Sicherheit gewährleisten, dauerhaft für diese Abfälle, die uns vor die Tür gestellt worden sind.
Das war vor gut 20 Jahren noch komplett anders. Wir erinnern uns, Ende der 90er Jahre, Rot-Grün unter Schröder trat an, der Umweltminister damals hieß Jürgen Trittin. Und der hat mit Ihnen dann was veranstaltet?
Na, ich hatte damals eine Professur an der Uni und ich wurde dann gefragt. Ich war vorher Staatssekretär in Sachsen-Anhalt für den Umweltbereich. Und da fiel auch das einzige DDR-Endlager mit in die Zuständigkeit, also als Genehmigungsbehörde. Und dort wurde ich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könne, den pensionierten Vorgänger im Bundesamt für Strahlenschutz zu folgen. Damit war verbunden eine Aufgabe, die ich nicht so richtig im Blick hatte, ehrlicherweise gesagt. Nämlich, ich war plötzlich Betreiber als Person von den Endlagerprojekten Gorleben, Konrad, Morsleben. Ja, und dann im Jahre 2009 kam auch noch die Asse hinzu. Also plötzlich war man wirklich sozusagen im Zentrum des sozusagen Streites zwischen den unterschiedlichen Lagern.
Was bedeutet die Formulierung Betreiber als Person?
Na, das Atomrecht und das Bergrecht kennt nur natürliche Personen und nicht juristische Personen. Das heißt, die Verantwortung lastete plötzlich wirklich auch in meiner Person. Das macht natürlich ein besonderes Loyalitätsverhältnis auch notwendig zwischen der politischen Ebene und sozusagen demjenigen, der da auch die Risiken zu tragen hat. Also das war schon eine besondere.
Und diese politischen Loyalitäten haben dann auch in der Folge funktioniert. Also nach Trittin kam Sigmar Gabriel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dann kam Herr Altmaier.
Genau.
Nee, Röttgen kam noch vorher.
Genau, der war sozusagen, Röttgen war ja dazwischen noch. Ja, das sind die verschiedenen politischen Konstellationen, die stattgefunden haben. Und es macht deutlich, diese Aufgabe als Bundesbehörde ist nicht Politik zu gestalten, sondern gute Beratung zu geben. Also das umzusetzen, was man als richtig erkannt hat, zu empfehlen, dafür zu werben. Und es hat sich herausgestellt, dass jedenfalls es nicht schädlich war, dass ich aus einer anderen sozusagen grundsätzlichen Interessensecke kam, sondern ich habe mich mit anderen, mit all den folgenden dann auch Leitungen der Häuser gut verstanden und wir haben uns auch dann zusammengerauft. Das ist natürlich auch vor dem Hintergrund der Ereignisse in Fukushima nochmal sozusagen nicht ganz überraschend gewesen.
Also wobei ich mir vor Fukushima schon hätte vorstellen können, dass jemand, der kein Atomwissenschaftler ist, der zudem Mitglied der Grünen ist, bei den Vertretern der großen Energiekonzerne jetzt nicht Jubelstürme ausgelöst hat.
Ja, natürlich. Es gab auch eine Vielzahl von Personen, die meinten, es müsste geändert werden und die alte Aufstellung muss wieder her, dass jedenfalls die Laufzeitverlängerung, die ja kurze Zeit ja dann auch realisiert worden ist, voll getragen wird. Aber es hat sich einfach gezeigt, Probleme werden nicht dadurch gelöst, dass man seine Leute um sich schart, die alle das Gleiche denken, sondern es geht darum, gerade die unterschiedlichen Meinungen in so ein Projekt zusammen zu bündeln und ein ganz wesentlicher Teil dieses Suchverfahrens, was wir derzeit haben, da geht es ja darum, Menschen zu beteiligen mit sehr unterschiedlichen Sichten der Dinge, um die bestmögliche Lösung dann auch herstellen zu können. Die Entscheidungen dürfen nicht in Elfenbeintürmen der Wissenschaft getroffen werden und nicht allein sozusagen von denjenigen, die meinen, wie es schon geht.
Gorleben ist tot, also sucht man, suchen Sie nach einem neuen Endlager, wobei wir jetzt die Mails bekommen haben von zwei Hörerinnen bzw. Hörern, die sagen, Endlager, geht das überhaupt? Kann man etwas finden, was noch in 1000, in 10.000, in 100.000 Jahren Bestand hat?
Ja, das ist das Ziel. Es ist das Ziel, und zwar eine tiefe geologische Schicht zu finden, die stabil ist über 1 Million Jahre und diese Sicherheit gewährleisten soll. Also keine technischen Bauwerke, keine Materialien, die diese Radioaktivität von der Umwelt abschirmen sollen dauerhaft, weil es gibt so etwas nicht, sondern es geht darum, eben von der Geologie Kredit zu nehmen. Und dort hat es weltweit natürlich eine intensive Debatte schon gegeben und sie wird weiter geführt. Und in Deutschland sind es 3 Wirtsgesteine, wie es so schön heißt, die sich dafür eignen. Das ist Tongestein, das ist Kristallingestein, also Granit, und es ist Salzgestein. Und das sind die Gesteinsformationen, die jetzt im ersten Schritt angeguckt werden. Und es geht eben darum, auf dieser Erkenntnisbasis Stück für Stück eine Region herauszukristallisieren, die dann in Abwägung auch anderer Fragestellungen eben als bestmöglich geeignet angesehen
wird. Gibt es diese von Ihnen gerade skizzierten Gesteinsformationen in Baden-Württemberg?
Da gibt es 2 von. Das ist das Tongestein und das Kristallingestein, das sozusagen im Gespräch ist. In dem ersten Schritt, das wird von einem Unternehmen des Bundes derzeit ausgewertet und wird zusammengeführt. Es gibt einen ersten Bericht, der gerade diskutiert worden ist am Wochenende wieder öffentlich. Diese Flächen, die bislang ausgeschieden worden sind aus Sicht des Unternehmens, die machen ungefähr 53% aus. 47% der Fläche sind grundsätzlich noch weiter zu betrachten, aber es zeigt sich eben, dass es eben viele Fragestellungen gibt, die jetzt in dieses weitere Verfahren einfließen, dass vermutlich eben auch manche Annahmen, die das Unternehmen getroffen hat, aufgrund von Daten, die ihm zugeliefert worden sind von den Ländern, dass die nicht sozusagen passgenau sind. Aber darum geht es jetzt. Es geht das Wissen aller zusammenzuführen und dann eben eine immer stärkere Eingrenzung vorzunehmen, bis wenige Regionen dann miteinander dann entsprechend verglichen werden können.
Wenn wir nochmal etwas genauer auf Baden-Württemberg gucken, was kommt in Frage? Schwäbische Alb, Schwarzwald, eine Region um den Bodensee, Ulm und Umgebung?
Ja, es sind, also was nicht in Frage kommt, sind tektonische Bereiche zum Beispiel oder wo Hebungen noch stattfinden, also durch Veränderungen im Untergrund, durch Druck, der aufgebaut wird, der auch zukünftig durch neue Eiszeiten aufgebaut werden könnte. Ja. Das sind alles Dinge, die sozusagen von vornherein solche weiteren Betrachtungen ausschließen.
Also Oberrheingraben, ja, beispielsweise, Kaiserstuhl.
Ja, wir haben sozusagen in Baden-Württemberg sind es verschiedene Teilgebiete, die ausgewiesen worden sind. Die sind abzurufen. Jeder kann sozusagen das bisherige Wissen auf der Homepage bei uns nachvollziehen. Ja. Und es gibt aber auch zum Beispiel von dem Landesamt, das sich mit dieser Fragestellung intensiv beschäftigt, gerade einen aktuellen Bericht, der eben sagt, das Unternehmen hat das eine oder andere nicht richtig eingeordnet. Hier muss nachjustiert werden.
Aber es gehört wenig Fantasie dazu, festzustellen, dass jede Region, die in Frage kommt, erstmal sagt, wir nicht, die anderen vielleicht.
Genau darum geht es, dass man ein Bewusstsein dafür schafft, dass das nicht die Antwort sein kann. Weil der Müll steht derzeit in Zwischenlagern. Und diese Zwischenlager bieten die Sicherheit durch Beton, Stacheldraht, Wachmannschaften. Das wird auf Dauer nicht das bieten, was wir brauchen. Nämlich für zukünftige Generationen sicherzustellen, dass diese höchst gefährlichen Abfälle nicht in die Atmosphäre kommen, nicht durch Anschläge zum Beispiel freigesetzt werden. Also das Risiko muss nicht nur minimiert werden, es muss auf Null gebracht werden für nicht nur unsere Generation, sondern für alle weiteren Generationen. Man kann nicht einfach das Problem dadurch lösen, indem man die Augen zumacht. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, deswegen ist es nicht eine Aufgabe, die ich alleine habe, sondern die wir gemeinschaftlich haben, dieses zu lösen.
Weltweit plus minus 450 Reaktoren. Das Land, das offenkundig die meisten Atomkraftwerke in den letzten Jahren gebaut hat, heißt China. Beides korrekt?
Ja, es sind eine ganze Reihe von Reaktoren gebaut worden. Insgesamt aber nehmen die Anzahl der Reaktoren ab. Also sie sind nicht sozusagen größer als die Abschaltung, der Zubau. Wir haben aber eine gewisse sozusagen Euphorie wieder, die auch nicht zuletzt durch die Klimaschutzdebatte immer wieder auch befördert wird.
Weil Atomkraft eben das Klima nicht so schädigt wie CO2?
Naja, das ist sozusagen das Framing, was man versucht zu setzen. Aber es wird eben nicht die Gesamtbilanz aufgemacht. Also beginnend von der Urangewinnung über die Frage des Betriebs der entsprechenden sozusagen Entsorgungsprobleme. Das sind, da relativieren sich sehr stark sozusagen die Habenseite auch im CO2-Bereich. Aber es ist so, dass natürlich immer auch die CO2-Diskussion eine ist, die ins Feld geführt wird für den Betrieb von Kernkraftwerken.
Dann ist ja die Diskussion entbrannt um neue, kleine, leistungsfähige Reaktoren. Frage auch von einigen SWR1-Hörern, inwieweit die dann auch in der Lage sind, beispielsweise diesen schon vorhandenen Atommüll mit zu verarbeiten?
Ja, das ist eine weitere Debatte. Ich empfehle da wirklich wieder unsere Homepage vom Bundesamt. Wir haben gerade zwei Forschungsstudien zu Ende gebracht, die dort ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Übrigens eins zusammen mit dem Öko-Institut auch. Dort wird mal dargestellt, was wirklich die Leistungsfähigkeiten sind dieser zwei Wege, die dort aufgezeigt werden. Das eine betrifft eben gerade auch sehr stark gefördert von Bill Gates eine Diskussion über sogenannte kleine Reaktoren. Wenn man sich das genauer anguckt, sind das alles sozusagen Technologien, die schon teilweise seit Jahrzehnten diskutiert werden, aber nie sozusagen in der Realisierung sich beweisen mussten. Und sie sind alle verbunden weiterhin mit der Produktion von Müll, teilweise nicht mehr in der großen Menge. Aber es bedeutet eben auch, dass sie eine Vielzahl von solchen Reaktoren errichten müssen, jedenfalls für die Lösung des Klimaproblems werden sie nicht so zügig am Start sein, wie wir es jetzt brauchen. Also wir brauchen ja Jahrzehnte teilweise, wie in Frankreich gesehen, um ein Kraftwerk in Betrieb zu bringen. Und was die Frage des Mülls angeht, diese Technologien sind nicht geeignet, um bestehenden Müll zu beseitigen. Und auch wenn man sie von Anfang an mit implementieren würde, es würde das den Wiedereinstieg in die Kerntechnik bedeuten. Es ist letztendlich das, was wir sozusagen ja in Deutschland gerade vermeiden wollen, den Weiterbetrieb mit den Risiken von solchen Kraftwerken.
In Baden-Württemberg stehen noch drei Kernkraftwerke, Neckar-Westheim, ein Reaktor stillgelegt, der andere, glaube ich, noch in Betrieb.
Ja, der letzte Reaktor wird abgeschaltet in Deutschland am 31.12. spätestens 22. Es werden jetzt am Ende des Jahres drei abgeschaltet, dann die letzten drei am Ende des nächsten Jahres. Dann ist das Kapitel Betrieb von Kraftwerken in Deutschland abgeschlossen. Aber was bleibt eben, ist der Müll. Und gerade insbesondere der hochradioaktive Abfall, dafür gibt es bislang keine Lösung. Und dem müssen wir uns stellen.
Um Baden-Württemberg abzuschließen, Philippsburg stillgelegt, Obrigheim stillgelegt und im Rückbau befindlich. Was bedeutet diese Formulierung, im Rückbau befindlich?
Das bedeutet, dass wir sozusagen die Abfälle in Zwischenlagern haben. Und zwar, sie liegen für Obrigheim auch nicht in Obrigheim, sondern sie sind verbracht worden nach Philippsburg. Und wir haben dort ein Zwischenlager, was auch noch bis zu 5 Behältern von Abfällen aus der Wiederaufarbeitung La Hague aufnehmen wird. Und wir haben in Neckarwestheim ein Zwischenlager. Das heißt, der Rückbau, der jetzt sozusagen stattfindet in Obrigheim, wird dann auch mit dem Abschalten der anderen Kraftwerke stattfinden. Und zwar in der Verantwortung der jeweiligen Energieversorgungsunternehmen, also hier der NBW, die sozusagen die betrieben hat. Alles andere, die Zwischenlagerung und die Endlagerung, ist aufgrund der großen Risiken damit verbunden, ist eine Bundesaufgabe.
Sie haben eine Tour gemacht durch 15 Bundesländer, haben 15 Mal politische Gespräche geführt und vermutlich 15 Mal gehört, Endlager überall, aber bei uns eher nicht?
Nein, dem war nicht so, sondern es hat sich gezeigt, wenn das Verfahren erläutert wird, dass dann diese Rationalität des Verfahrens durchaus Verständnis weckt und wecken kann. Es gab einzelne Bundesländer, insbesondere Bayern, die politische entsprechende Erklärung abgegeben haben. Aber gerade Baden-Württemberg hat ja maßgeblich, Kretschmann hat ja am Anfang seiner Amtszeit gesagt, das legendäre sozusagen Spruch, das Zeug muss irgendwo hin. Es muss, und entsprechend hat man sich sozusagen auf den Weg gemacht, eben dieses Verfahren, was eine Rationalität hat, was transparent ist, was nachvollziehbar ist, was eine wissenschaftliche Grundlage hat und immer wieder durch die Politik wieder bestätigt werden muss in den Schritten. Das ist sozusagen auf den Weg gebracht worden und es ist eben nicht nur die Hoffnung, sondern unsere Aufgabe, dafür Verständnis zu wecken, dass nicht sozusagen der Eindruck entsteht, dort, wo der Abfall hinkommt, wo die beste Bedingung in Deutschland existiert, das sind die Verlierer, sondern sie sind diejenigen, die für uns etwas übernehmen, was wir alle sozusagen in unserer Verantwortung haben und es verdient auch der Unterstützung.
Aber diejenigen werden dann fragen, was kriegen wir bitte schön dafür?
Das ist angelegt. Das ist etwas, was von vornherein mitgedacht worden ist. Es muss eine regionale Entwicklungsperspektive geben. Es müssen sozusagen zum Beispiel Forschungseinrichtungen damit verbunden sein. Es müssen andere Perspektiven verbunden sein. Nicht das Abkaufen von Risiken, die damit verbunden sind, sondern wirklich, dass klar wird, hier geht es um die Lösung eines Problems, was wir nicht aus der Welt schaffen können, wenn wir uns nicht drum kümmern. Viele träumen ja davon, es in andere Länder zu verschieben oder mal anderen Generationen zu überlassen. Vielleicht erfinden die ja irgendwas Besseres. Nein, diese Abfälle sind viel zu gefährlich, um so damit umzugehen. Es verbietet sich aus ethischen Gründen. Es ist auch gesetzlich verboten, es ins Ausland zu bringen. Aber es ist sozusagen unsere Aufgabe, mit unserem stabilen System, mit unseren finanziellen Möglichkeiten, mit unserer Wissenschaft eine Lösung herbeizuführen, weil unsere Geologie in Deutschland ist dafür eben sehr gut geeignet.
Wie geht es weiter mit diesem Verfahren und welche Rolle spielt das Datum 2031?
Da steht im Gesetz als Zielstellung möglichst ein Standort, das sehr komplex ist, das Verfahren bis dahin soweit vorangebracht zu haben, bis eine Standortentscheidung herbeigeführt ist. Es dauert dann mindestens nochmal 20 Jahre, bis alle Genehmigungsverfahren durchlaufen sind und die Anlage gebaut ist. Also frühestens 2050 ist mit dem Betrieb einer Anlage zu rechnen, die für hochradioaktive Abfälle dann geeignet ist, die insgesamt dann 1900 Castor-Behälter aufzunehmen.
Für Politiker, die in ganz anderen Zeitintervallen denken, natürlich eine irrsinnige Zeitspanne.
Ja, das ist eigentlich, und das ist immer wieder der Punkt, diese Technologie ist nicht demokratiekompatibel. Aber wir müssen damit sozusagen verantwortungsvoll umgehen. Und wir müssen immer wieder dieses Verständnis auch in der politischen Generation herstellen. Also unsere Aufgabe ist nicht nur für uns eine Gewissheit zu haben über den richtigen Weg, sondern junge Menschen anzusprechen. Und dafür gibt es sehr viele Formate. Und ich bitte einfach immer drum, guckt einfach, wenn ihr Interesse habt, auf die Möglichkeiten der Beteiligung, die jetzt gerade existieren in Form eines weiteren Beratungsgesprächs im August zum Beispiel.
Eins noch ganz kurz bei diesem Zeitrahmen. Ist da eingerechnet diese Klagewelle, die kommen wird?
Es ist eine Schätzung und es ist ein sehr, sehr ehrgeiziger Zeitplan. Ob er eingehalten werden kann, ist sozusagen, dann muss die Realität zeigen. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man ehrgeizige Ziele sich steckt, damit nicht der Eindruck entsteht, man könne es auf den St. Nimmerlein-Zeitraum verschieben können.
Die Suche nach einem atomaren Endlager, unser Thema heute Vormittag mit dem Präsidenten des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, Wolfram König. Haben Sie sich den Titel eigentlich ausgeguckt? Der ist sehr, sehr lange.
Ja, das ist in Abgrenzung zu den anderen Aufgaben. Wir haben ja noch eine Bundesgesellschaft, das ist ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass diese Gewaltenteilung zwischen der unternehmerischen Tätigkeit des Bundes und eben der aufsichtlichen Tätigkeit auch deutlich wird. Aber er ist in der Tat etwas sperrig. Wir nennen ihn auch nur BASE abgekürzt und das klingt ein bisschen gefälliger.
Die Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer, beginnend mit dem Vorschlag, Tschernobyl als zentrales europäisches Endlager zu installieren.
Ja, es gibt sehr viele Fantasien, den Müll woanders hinzuschieben, insbesondere zu den Nachbarn, weil man selber sich dem nicht stellen möchte. Aber Tschernobyl verbietet sich aus vielerlei Gründen. Unter anderem, wenn man sich die Situation vor Ort anguckt, ist nur mit einem Milliardenaufwand in den letzten Jahren gelungen, überhaupt ein Mindestmaß an Sicherheit herzustellen durch eine neue Hülle, die auch nur temporärer Natur ist. Nein, das ist keine Lösung und es sind oberirdische, sozusagen kontaminierte Flächen, die man nicht dafür nutzen kann.
Wäre es eine Lösung, den atomaren Müll Richtung in den Weltall und Richtung Sonne zu schicken?
Ja, es ist immer wieder eine Diskussion, aber ich glaube, jeder, der noch sozusagen die Raumfahrtkatastrophen in Erinnerung hat, weiß ganz genau, erstens ist es mit einem irrsinnigen Energieaufwand verbunden, etwas in den Weltraum zu transportieren. Zweitens ist es sozusagen natürlich die absolute Unsicherheit, die damit produziert wird, weil solche Raketen können explodieren und damit würde es genau das Gegenteil bewirken, nämlich das Verteilen dieser Abfälle über den Globus. Nein, das verbietet sich per se. Genauso wie das Versenken im Meer ja früher praktiziert wurde, das Einbringen ins Eis, das sind alles Dinge, die mal diskutiert worden sind. All diese Wege führen nicht zu einer dauerhaften Sicherheit, sondern nur zu einem Verschieben von unserer Haustür woanders hin.
Und dann doch die Frage und doch der Vorschlag, vielleicht auf künftige Wissenschaftsgenerationen zu warten, die eine umweltverträglichere Form der Endlagerung mit sich bringen könnte.
Es ist angelegt im Verfahren, dass wir immer wieder schon während der Suche den wissenschaftlichen Fortgang natürlich mit im Blick behalten müssen. Das ist das eine, wie zum Beispiel jetzt die Diskussion über neue Technologien. Des Weiteren ist angelegt, dass man sicherstellt, dass andere Generationen wieder an den Abfall herangehen können, ohne sich selber zu gefährden. Also das heißt, die Endlagerung soll so geschehen, dass mindestens 500 Jahre lang andere Generationen wissen, wo es liegt, was dort liegt und es in einer Form dort liegt, dass die Behälter eben stabil sind, sodass man sich nicht selbst gefährdet, wenn man es wieder durch ein neues Bergwerk herausholen muss.
Und ist damit auch gewährleistet, Frage eines SWR1-Hörers, dass das Grundwasser nicht kontaminiert werden kann?
Das ist eine Grundvoraussetzung. Es darf keine Umweltgefährdung davon ausgehen. Gerade die Wasserfrage, die Transportfrage von Nukliden über den Wasserweg ist eine, die steht im Zentrum. Also es darf eben keine Möglichkeit geben, dass diese radioaktiven Stoffe wieder in die Biosphäre kommen.
Letzte Hörerfrage. Gibt es irgendein Land auf diesem Planeten, wo wir uns Deutsche bei der Suche und bei dem Handling der Endlagergeschichte was abgucken können?
Ja, natürlich. Und zwar, wir lernen gegenseitig. Das ist übrigens, das lernende System ist auch angelegt im Verfahren. Wir sind ständig dabei, uns zu hinterfragen, sind wir auf dem richtigen Weg, in Diskussionen mit nicht nur Wissenschaftlerinnen, sondern auch mit der Bevölkerung, mit Kritikerinnen, mit all denjenigen, die sich daran für interessieren. Es geht eben darum, das Wissen zu bündeln und das heißt auch internationale Erfahrungen zu suchen. Aber es gibt sozusagen einen großen Konsens, dass diese dauerhafte Sicherheit nur durch ein tiefes geologisches Lager gesichert und hergestellt werden kann.
Sie sind Beamter,
ja.
Damit keiner Partei verpflichtet, sondern dem Staat.
Genau.
So kann man das sagen. Ansonsten sitzen Sie seit knapp 5 Jahren zwischen allen Stühlen, weil für die einen sind Sie ein Kernkraftgegner und für die anderen sind Sie ein Verräter.
Ja, das ist sehr zugespitzt formuliert. Aber ich glaube, es kann dazu beitragen, eben genau die Brücken herzustellen, die wir brauchen. Das ist übrigens schon seit 20 Jahren auch als Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz war ich ja in dieser Rolle. Da war das viel stärker auch noch ausgeprägt, weil es da ja um den Kampf ging Pro-Kontra-Atomenergie. Inzwischen ist es ja so, dass die Energieversorgungsunternehmen weitgehend sich zurückgezogen haben aus der Diskussion. Jetzt gibt es eine wieder auflebende Diskussion, wo es offenbar auch eine Sehnsucht gibt, die alten Gut-Böse-Schemata wieder zum Leben zu bringen. Aber sie taugen nichts für das neue Verfahren.
Aber dieses links-alternative Publikum arbeitet sich immer noch, Frage an Ihnen, ab?
Ja, natürlich ist das ein Punkt, wo ich für die nicht fassbar bin, weil es eine Sehnsucht offenbar gibt nach Gut-Böse und nicht nach dem Versuch, einen Kompromiss herzustellen.
Sie sind, wenn ich das sagen darf, Sie sind zum Beispiel aus deren Sicht einer, der Castor-Transporte genehmigt
hat. Ja, das habe ich getan, weil sichergestellt wurde, übrigens durch ein neues Programm der Qualitätssicherung, was erarbeitet worden ist mit den alten Sachverständigen und dem Öko-Institut, wie es verhindert wird, dass es zu Kontaminationen kommt. Und nachdem, wenn alle Genehmigungsvoraussetzungen existieren, dann sind die Genehmigungen zu erteilen. Da habe ich kein Ermessen und ich finde es dann auch richtig, weil eine Sicherheit damit hergestellt wird. Und ich glaube, das muss wieder ins Bewusstsein reinkommen. Wir sind verantwortlich dafür, dass wir auch diese Probleme lösen und nicht nur die sozusagen Probleme diskutieren, sondern gucken, wie können wir daraus welche Schlussfolgerungen
ziehen. Haben Sie dieses neue Bewusstsein und diese Bewusstseinserweiterung auch festmachen können an den handelnden politischen Figuren in Berlin beispielsweise?
Ja, unterschiedlich. Also ich habe auf der einen Seite gibt es natürlich immer wieder die Versuche auszuweichen, diesem ja nicht gerade sozusagen erfolgshöffigen Thema aus Sicht vieler Politikerinnen und Politiker. Aber ich erlebe immer wieder Menschen, die einfach dazu stehen, zu ihrer Verantwortung. Gerade auch aus Baden-Württemberg, wenn ich die Umweltausschussvorsitzende sehe, die ja einen sozusagen das mit auf den Weg gebracht hat. Die kämpft für dieses Verfahren. Wir sind häufig unterschiedlicher Auffassung. Aber wir brauchen eben Menschen, die auch in der Politik für dieses Verfahren einstehen, das wirklich transparent nachvollziehbar ist und was die Menschen mitnimmt. Und das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist. Was ich leider auch erlebe, ist, dass diejenigen, die sehr einfache Antworten geben, nämlich bei uns nicht, häufig aus den Kreisen kommen, die sehr, sehr intensiv für diese Technologie gekämpft haben, für Verlängerung. Und die sind heute manchmal sehr lautstark auch zu sagen, aber bei uns darf der Müll nicht bleiben.
Dann wird es im Herbst eine Bundestagswahl geben. Mit relativer Wahrscheinlichkeit wird die amtierende Bundesumweltministerin von der SPD dann eher nicht mehr im Amt sein. Was kommt dann?
Ja, was die Frage angeht, diese Bundesumweltministerin, Frau Schulz, hat sich systematisch für das Thema eingesetzt, hat das unterstützt, hat sich auch in die Auseinandersetzung begeben, obwohl viele gesagt haben, na lass uns doch aufgrund der Pandemie das alles mal ein bisschen schieben. Nein, sie hat gesagt, wir stehen dazu. Und ich glaube, solche Personen brauchen wir. Wir brauchen für diese Hochrisikotechnologien Menschen, die auch dafür einstehen und erklären, warum es wichtig ist, Entscheidungen zu treffen und nicht sich hinter Bürgerbeteiligung oder anderen Dingen verstecken, so wichtig sie auch sind. Am Ende bedarf es der politischen Verantwortungsübernahme.
Und das ist dann auch die Hoffnung für den Nachfolger oder für die Nachfolgerin?
Auch für die Nachfolgerin oder Nachfolger meiner Person, weil ich werde das Endlager im Betrieb jedenfalls in beruflicher Zeit nicht erleben.
Wir sind am Ende der Sendung. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, ich habe mich gefreut über die Einladung. Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,